Wir haben am letzten Sonntag angefangen, dass wir darüber nachdenken, und da wird jetzt ein bisschen dauern. So Step by Step gehen wir durch die Apostelgeschichte durch. Und schauen mal, was hat eigentlich die erste Kirche charakterisiert. Und ob damals oder heute, glaube ich, sind wir uns einig, in der Kirche geht es vor allem darum, um die Frage, was will Gott oder was hat er vor? Und das ist ja oft auch eine Frage, die uns persönlich individuell beschäftigt. Es gibt ab und zu so Situationen, wenn ich Kollegen treffe, so, also Berufskollegen, dann sagen sie am liebsten, Wilf, wie lange bist du eigentlich schon zu Neftenbach? Keine Ahnung, also ja, es ändert jedes Jahr, weiß auch nicht. Also sind 17 Jahre. Und dann sage ich da, oder? Und dann sagt der andere, 17 Jahre? Wäre nicht ein Wechsel da? Also so, weißt du, so, man hört dann unterschwellig Sesselkleber, gell? Oder irgendwie so, könnt schon mal die Finken klopfen. Dann, also reden wir über da und dann sage ich, ja, also die Frage ist dann, meinst du nicht, willst du nicht einmal wechseln? Ich sage dann nicht, ja, cooler, ich meine, gibt es gar nicht, aber ich sage dann, ja, ist noch schwierig, nach welchen Kriterien soll ich da entscheiden und überhaupt, wieso nur ich? Wie findet mir da raus, was dran ist? Oder? Jetzt bei diesem Beispiel, wie soll ich herausfinden, ob ein Wechsel, ein Berufs-, also nicht ein Berufswechsel, aber ein Stellenwechsel dran ist, andere Kirche? Wie erkennt man das? Das ist zum Beispiel etwas gewesen, was die erste Kirche extrem beschäftigt hat. Wie erkennt man jetzt den nächsten Schritt? Und zwar nicht nur individuell, selbst auch Einzelpersonen betreffend, sondern auch uns als Kirche. Jesus ist aufgefahren in den Himmel, jetzt sehen wir nicht mehr, wir hören dann nicht mehr akustisch. Vorher alles ganz einfach gewesen, meinen wir zumindest heute. Und ja, und jetzt? So. Wie finden wir jetzt raus, wenn Gott nicht mehr sichtbar, hörbar ist, so direkt, was wir sollen tun? Und ich nehme an, du kennst auch im persönlichen Leben einen Freund von mir, der hat einmal wirklich eine wichtige Entscheidung müssen fällen und ich glaube, es ist um einen Berufswechsel gegangen, also gröber. Und dann hat er gesagt, als Christ will ich wirklich den Willen von Gott tun und wie finde ich da raus? Ich lege es Fliess aus. Bibelleserinnen und Bibelleser unter uns kennen das wahrscheinlich, oder? Wenn du sagst Fliess, dann sagst du immer zugleich Gideon. Gideon, Richterbuch, Kapitel 6, dort hat er müssen herausfinden, was soll ich machen. Und dann hat er das Fliess ausgelegt. Und das Fliess ist, könntest du heute sagen, das ist die Wollendecke, oder? Du musst halt das Bett abziehen, Wollendecke rauslegen. Und dann ist es darum gegangen, wenn es am Morgen nass ist vom Tau, dann ist Gottes Wille so. Und wenn es trocken ist, obwohl es Nebel hat und Tau hat über Nacht, dann ist der Wille Gottes so. Also so hat der Gideon versucht herauszufinden, was Gott will. Mein Kollege hat alles Fliess ausgelegt. Und jetzt interessiert es dich wahrscheinlich, ist es nass gewesen oder trocken? So im Herbst, gell? Du musst halt dann die Überlegung so machen, dass du sagst, wenn Gott will, dass ich das mache, was ich eigentlich auch will, dann muss es nass sein. So. Ja, es kommt immer auf die Fragestellung drauf an, oder? Da kann man ein bisschen steuern. Auf jeden Fall, nein, bei ihm war es trocken gewesen. Es war so gewesen, wenn er es rausgelegt hat und es hat nichts genützt. Also, er war nicht schlauer gewesen nachher. Ist doch schwierig, oder? Und er hat es ernst gemeint. Apostelgeschichte, Kapitel 1, haben wir am letzten Sonntag gehört, da schreibt der Dr. Lukas, also es wird an einem Ort, wird er als Arzt bezeichnet, er schreibt an seinen Freund Theophilus die Story, wie es weitergegangen ist nach der Auferstehung und Himmelfahrt von Jesus. Und das ist der gleiche Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Das war ein schlauer Kerl. Der hat nicht alles selber erlebt. Aber ich glaube, historisch war da wirklich ein cleverer Typ gewesen. Der hat das Zeug können zusammensammeln, büscheln und in eine saubere Reihenfolge bringen, was andere gesehen und gehört haben und erlebt haben. Und er war ein Begleiter gewesen, dann später von Paulus, Apostel Paulus. Und dann hat er im Theophilus eben einen Bericht geschrieben. Und das ist die Apostelgeschichte. Da kommt nicht alles vor, was damals passiert ist. Aber doch in den groben Zügen kann man die Linie verfolgen, was ist passiert. Und er steigt dann ein am Anfang, haben wir am letzten Sonntag gehört, die ersten 8 Vers, wo er sagt, eben Jesus ist ja auftreten und hat seine Jünger gelehrt und all die Geschichten, die da damit verbunden sind. Und dann ist eben Kreuzigung gekommen und Auferstehung und dann haben dann viel gesehen und so weiter. Und dann ist er in den Himmel aufgefahren. Und dort steigen wir jetzt ein mit dem Text von heute. Und wir schauen heute den Abschnitt an. Keine Angst, ich lese nicht alles vor, aber ich erzähle auch einen Teil dann dazwischen. Kapitel 1, Vers 9 bis 26. Und nachdem, dass eben der Lukas im Theophilus dann aufgeschrieben hat, Jesus hat gesagt, die Jünger wartet in Jerusalem, bis er Kraft vom Geist Gottes erlebt, also bis der auf euch kommt. Müsst ihr einfach warten und dann seht ihr weiter. Das hat er in den ersten 8 Versen erklärt und wir haben schon am letzten Sonntag gehört, warten ist ja nicht immer sexy, gell? Aber der Auftrag der ersten Christen, der ersten Kirche ist es gewesen, einfach mal zu warten. Und ich kann mir noch vorstellen, Jesus hat den Auftrag gegeben, sind meine Zeugen weltweit. Und dann ist, wie ein konträrer Auftrag, zuerst mal warten. Macht nicht so Spass in einer Gesellschaft, wo wir heute leben, wenn alles schnell und subito gehen. Ja, kann man lernen. Oder üben. Jetzt Vers 9. Und als er, also Jesus, zu den Jüngern das gesagt hatte, eben, dass sie sollen weltweit seine Zeugen sein sollen, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg von vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen 2 Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, also Himmelfahrt, wird so wiederkommen, Wiederkunft, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der Ölberg heißt und nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Also der Ölberg ist ja gerade außerhalb von Jerusalem und die Distanz ist, ein Sabbatweg ist damals ungefähr ein bisschen mehr als einen Kilometer gewesen. Also nach dem Gesetz hat man so viel am Sabbat können gehen. Sonst ist ja praktisch alles tabu gewesen. Also keine Arbeit, nichts, sich nicht bewegen. Am Sabbat ist Ruhe. Und ein Sabbatweg hat eben ungefähr einen guten Kilometer bedeutet und so weit haben sie vom Ölberg eben wieder in die Stadt müssen. Oder sind gegangen. Vers 13. Und als sie hineinkamen, also in die Stadt, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Das war wahrscheinlich der gleiche Raum, wo sie mit Jesus noch das Abendmahl gefeiert haben, vor dem Karfreitag, also am grünen Donnerstag. Petrus, Johannes, also es sind 11 jetzt, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus und Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Eine fällt. Das war der Judas, der sich das Leben genommen hat, nachdem er Jesus verraten hat. Und jetzt, was hat die charakterisiert? Jetzt kommt der Vers 14. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Also hat mehrere Leute gehabt, dieser Gruppe, sind nicht nur die 11 Jünger oder jetzt Apostel, wie man immer will, gewesen, sondern die Mutter von Jesus war noch dabei, gewesen, Maria. Dann die Geschwister von Jesus, vermutlich Brüder, weiß es nicht, die sind übrigens nicht immer dabei gewesen. Die haben ja eine Zeit lang, wo Jesus so auftreten ist, in der Öffentlichkeit gewirkt hat, sind sehr kritisch gewesen, seine Brüder. Jetzt offensichtlich sind sie von etwas überzeugt worden, was sie vorher nicht geglaubt haben, nämlich, dass Jesus der Messias ist. Und nicht nur einfach der ältere Brüder. Und dann hat es noch andere gehabt, Frauen. Sind alle miteinander. Und das Charakteristikum ist, sie blieben. Sie blieben zusammen. Und sie nutzen diese Zusammenkünfte nicht nur zum Reden miteinander, sondern sie beten miteinander. Es gibt so ein bisschen eine Meinung über die Kirche von heute und oft wird aus dem Vers abgeleitet, da man sagt, eine gesunde Kirche, die hat jede Woche eine Gebetsstunde. Das kann man aus dem Vers ableiten, steht aber nicht da. Es ist einfach ein Beschreib von dem, was damals passiert ist. Und ich möchte heute nicht den Fokus jetzt aufs Gebet legen aus dem Vers, sondern auf das Stichwort, sie bleiben zusammen. Sie hätten ja auch anders können. Sie hätten auch können sagen, okay, Jesus ist in den Himmel aufgefahren, jetzt geht es ja vor allem um mich und meine Beziehung zu Gott. Und Jesus hat gesagt, er sagt den Weg zum Vater und so, alles klar. Individuelle Beziehung zu Gott. Ich und Jesus, Jesus und ich. Aber offensichtlich, und das ist wahrscheinlich nicht nur eine kulturelle Geschichte, wir leben eher so im individualistischen Ich und Jesus und umgekehrt. In der östlichen damaligen Kultur, und es ist ja heute noch so, oder? In den östlichen Ländern, da ist Gastfreundschaft und Gemeinschaft und so weiter viel wichtiger. Und das war ja damals auch so gewesen, da in Jerusalem, in dieser Kultur. Und ich glaube aber, dass das Charakteristikum von der ersten Kirche nicht nur so ein kulturelles, in dem kulturellen Kontext stattgefunden hat, ja, man trifft sich halt, sondern ich glaube, da ist ein göttliches Prinzip dahinter. Und zwar das göttliche Prinzip der Gemeinschaft. Wir gehen ja auch davon aus, dass Gott drei ist, also Dreieinigkeit, Stichwort, und nicht einfach einer. Obwohl es ein Gott ist, aber drei und doch eins. Und also sehen wir etwas von der Art von Gott ist Gemeinschaft. Und ganz ehrlich, die Jünger damals, ich meine, wenn die Evangelien liest, wenn ich Jünger gewesen wäre, ich meine jetzt nicht den Petrus oder so, aber einfach einer von denen, dann hätte ich mir, glaube ich, das schon einmal überlegt, ob ich da nach der Himmelfahrt Jesu mich nochmal dem Haufen aussetzen soll oder nicht. Und wir wissen es alle, andere Christen sind manchmal schwierig. Gemeinschaft ist schwierig. Unter Christen. Und es gibt Leute, die sagen, unter den Christen ist es noch schlimmer, wenn die zusammen sind und streiten, wie da bei Menschen, die nicht an Gott glauben. Es ist ja heute noch so. Und damals war es wahrscheinlich auch so gewesen. Es hat einen Haufen Grund gegeben, um nicht mehr teilnehmen an dieser Gemeinschaft. Weil auch die Jünger sind schwierig gewesen, zum Teil. Auch schwierig miteinander umgegangen. Und trotzdem haben sie sich zusammengetan. Und vielleicht ist das der Punkt, wo wir lernen könnten, oder ein erstes Charakteristikum, das wir lernen könnten von diesen ersten Christen, von dieser ersten Kirche. Sie suchen Gemeinschaft. Sie treffen sich wieder. Sie überwinden den inneren Widerstand, den wir wahrscheinlich heute alle auch kennen, oder? Jetzt bist du vielleicht ein Jahr lang nicht mehr da gewesen, hast dich zurückgezogen, Covid lässt grüßen, wir verkeuchen uns, haben das Höhlensyndrom. Dann ist es schwierig. Wenn ich dreimal nicht da gewesen bin im Gottesdienst und ich freue mich immer, um mit euch zusammen zu sein und trotzdem spüre ich nach dreimal, ich weiß gar nicht mehr so recht, mit wem soll ich jetzt heute reden und so, man muss etwas überwinden. Und ich glaube, es ist normal, es ist menschlich und es ist eine Entscheidung, wo jedes fällt. Gehe ich in Gemeinschaft, auch nach einer schwierigen Zeit, oder bleibe ich für mich individuell Jesus und ich? Die erste Kirche hat das Prinzip gehabt, Gemeinschaft. Jesus-Nachfolgende suchen immer wieder Gemeinschaft. Die bleiben nicht in einem individuellen Glauben und Beziehung zu Gott. Das ist der erste Punkt. Oder so ein erster Punkt, den wir lernen können von dieser ersten Kirche. Und ein zweiter Punkt, gehen wir gerade weiter, passiert nämlich Folgendes. Dann lesen wir im Vers 15, und in diesen Tagen, also das ist ja über längere Zeit gegangen, mehrere Wochen bis Pfingsten geworden ist, in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf. Gell? Wenn uns das passiert, wer würde mir fragen, sorry Petrus, musst du jetzt wieder vordrängeln? Hast du irgendein Machtproblem? ein Machtproblem, also ein Anspruch oder so. Ich meine, wir sind doch alle gleich. Wieso muss ich jetzt? So. Und er sprach. Und dann kommt seine Erklärung wegen Judas, dass da ein Nachfolg gebraucht wird. Es waren aber etwa 120 Personen beisammen. Da steht so eine halbe Klammer noch dabei. Ich glaube, man könnte ihm Petrus da vorwerfen, dass er sich jetzt vordrängelt und sagt, oh, ich bin ja wichtig, also der wichtigste Jünger von Jesus und ich stand jetzt auf der Bühne und ich sage jetzt, was geht. Also ich übernehme Leiterschaft, könnte man sagen. Ich glaube nicht, dass das der Auslöser war. Der Petrus hat aber auch nicht gewartet, bis ihn jemand vorschlägt. Kürzlich war ich in einer Gemeinschaft von Christen. Dann ist es darum gegangen, wer unter uns soll in einer nächsten Phase im Leitungsteam mitarbeiten. Also es war nicht da, es war wirklich an einem anderen Ort. Und dann hat jemand gesagt, also und dann, ich habe da moderiert, dann habe ich gesagt, macht Vorschläge, was habt ihr für einen Eindruck? Wer unter uns, also unter euch, soll da in der Leitung mitarbeiten, in der nächsten Phase? Und du kannst auch dich selber vorschlagen. Dann hat jemand gesagt, oh, das ist aber ein bisschen schwierig. Ich mich selber vorschlagen, könnten nicht andere bitte mich vorschlagen? Ja, wir sind ja alle so demütig. Der Petrus hat nicht gewartet, bis andere gesagt haben, Petrus, würdest du bitte da jetzt ein bisschen Verantwortung übernehmen? So. Ich könnte mir Folgendes vorstellen. Der Petrus hat ja eine wirre Geschichte mit Jesus hinter sich gehabt, oder? Er hat ihn verleugnet und das ist ihm voll eingefahren. Und dann hat den Jesus nachher angesprochen drauf. Und der Petrus hat sich geschämt bis in alle, durch alle Böden durch. Und dann hat Jesus gesagt, schau Petrus, dein Job ist es, Schafe zu weiden. Also nicht dir, sondern weide meine Schafe, oder? Johannes 21. Das war der Auftrag von Jesus. Er hat gar nicht mehr lange geredet und will, wenn er jetzt den Petrus mal abbüßen oder so, sondern er hat einfach einen Auftrag bekommen. Und der Petrus, glaube ich, an dem Punkt, wo wir jetzt sind, hat gespürt, das ist mein Job. Ich denke nicht nur an mich und Jesus, sondern, und ich frage nicht, was kann jetzt die Jüngergemeinschaft, oder 120 sind sie offensichtlich, was bringen die mir? Sondern er hat sich überlegt, was bringe ich denen? Und er hat den Auftrag gehabt. Er hat sich nicht zurückgezogen, so nach dem Motto, also die anderen sollten nach mir schauen, die anderen sollten mich jetzt zuerst fragen, vorher mache ich nichts. Und dann am Schluss feststellen, nach mir fragt gar niemand, also bleibe ich gerade daheim. Sondern er hat umgekehrt agiert, sondern er hat sich überlegt, okay, was ist jetzt mein Job da? Was kann ich dazu beitragen, dass die Kirche, die Jungkirche, die sehr chaotisch unterwegs ist, kann prosperieren? Ich glaube, der Kennedy war es, oder wer auch immer, oder der Churchill hat doch mal gesagt, du musst nicht fragen, was dein Land für dich tut, sondern was du für das Land kannst tun. Das ist ungefähr das Prinzip, das wir hier sehen, beim Petrus. Und ich glaube, das ist in unserer individualistischen Gesellschaft auch ein bisschen eine Frage. Und wir haben uns ein bisschen an unsere Kultur gewöhnt, dass ich sage, okay, bitte kümmert euch alle um mich. Und wenn es mir schlecht geht, schaut zu mir. Und ich sage nichts, sondern ich bin jetzt pflegebedürftig. Im überteilten Sinn natürlich. Nein, es ist umgekehrt in der Kirche. Wir finden uns immer wieder zusammen und jedes überlegt sich, was kann ich dazu beitragen, dass die Kirche, oder jetzt könntest du auch sagen, das Reich von Gott prosperieren kann. Bei Petrus war es klar, er übernimmt jetzt ein Stückchen Leitung. Er kümmert sich um andere. Das ist das zweite Charakteristikum, das wir aus dem Text Apostelgeschichte 1 da können rausnehmen. Dann gehen wir weiter. Sind wir einen Sprung weiter hinten. Also der Petrus erklärt jetzt eben, dass sie einen Nachfolger suchen für den Judas, der nicht mehr unter ihnen ist. Und dann beleitet er mit Stellen aus den Psalmen, aus dem Alten Testament und so, warum das da wichtig ist. Ich habe ehrlich keine Ahnung, warum das wichtig sein soll, weil ich finde, ob es jetzt 11 sind oder 12, spielt jetzt keine Rolle. Es wird auch nicht erklärt in der Bibel, aber offensichtlich ist in Petrus da wichtig gewesen. Und dann lesen wir Folgendes, Vers 23, und sie stellten zwei dar, also sie haben zwei Kandidaten gesucht, rausgestellt, Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Und sie beteten und sprachen, Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an, welchen von diesen beiden du erwählt hast. Das Los, oder könntest du auch sagen, den Auftrag dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von dem Judas abgewichen ist, um hinzugehen an seinen eigenen Ort. Da finde ich jetzt auch noch nett ausgedrückt. Folgende Situation. Wir brauchen einen, aber wir haben zwei zur Auswahl. Beide, der Josef und der Matthias, erfüllen die Kriterien für die Aufgabe. Schon noch schwierig, oder? Was machen wir jetzt? Kriterien sind, sie müssen von Anfang an mit Jesus unterwegs sein. Es ist manchmal schon noch schwierig, oder? Wenn man zwei Optionen hat und beide sind möglich. Und ich glaube, das passiert uns noch öfters im Leben. So als anständiger Christ frage ich ja mich Gott, soll ich diese Frau heiraten oder diese Frau heiraten? Was ist dein Wille? Und dann kann man also schon ins Dilemma geraten. Das ist ja mir passiert, das habe ich mal erzählt beim Heiraten, also vor dem Heiraten. Da haben wir uns entscheiden, soll ich die oder soll ich die? Ja, nach welchen Kriterien entscheidest du jetzt? Beide sind durchaus, also... Erfüllen alle meine Wünsche? Nein, natürlich nicht. Es gibt mehrere Optionen. Und manchmal denke ich, wieso fragen wir so lange nach dem Willen Gottes, fällen wir doch einen Entscheid. So, beides ist in seinem Rahmen. Okay. Und wenn man links oder rechts entscheidet, und das ist ja bei der Berufswahl manchmal auch, oder? Es gibt nicht nur den einen richtigen Weg oder nur da ist der Wille Gottes und wenn ich den nicht finde, dann liege ich total daneben. Nein, vergiss das. Gott hat immer mehrere Optionen. Aber jetzt, in dem Dilemma, wo die hocken, jetzt müssen sie gleich einen Entscheid fällen, weil es haben zwei valable Kandidaten und nur einen kann man da wählen. Oder es hat nur einen Platz, es ist nur ein Stuhl frei. Und da finde ich schon spannend, dass dann da sagt, Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an, welchen von diesen beiden du erwählt hast. Sie vertrauen offensichtlich Gott und sagen, Gott, es geht ja nicht darum, nur zum Kriterien erfüllen jetzt, sondern es ist eine Herzensgeschichte ein bisschen. Und wir wissen alle, wenn man Menschen in eine Leitungsaufgabe wählt oder soll wählen, dann geht es oft nicht nur um Leitungskompetenzen und einen Weiterbildungsausweis, damit man den Job machen kann, sondern es geht oft ums Herz. Das ist wichtiger, Sander. Und sie vertrauen Gott, dann er wird zeigen, wer er Gott sich gedacht hat. Und es ist offensichtlich, wird das kein demokratischen Entscheid. Wir als Westler finden das ja wichtig, oder? Demokratie. Und jetzt gibt es eine schlechte Nachricht für uns Westler. Demokratie ist nicht die beste Staatsform und sie ist schon gar nicht das Prinzip vom Reich Gottes. Wenn schon im Reich Gottes ist es Theokratie, und das sehen wir in diesem Text ganz klar, nämlich dass Gott sagt, schau, geh den Weg. Obwohl es mehrere gibt und vielleicht auch wir am Schluss müssen entscheiden, aber wir fragen Gott, wie sieht es im Herzen aus? Was ist aus deiner Sicht jetzt der nächste Schritt? Wir können fast sagen, eine Diktatur, aber Gott ist eben kein Diktator. Also wir haben gar kein richtiges Bild oder wenn wir eine Demokratie haben, bildet mir nicht das Reich Gottes Prinzip ab. Das ist schon etwas anderes. Gut, da haben wir sich gestritten darunter, ist Demokratie die beste oder nicht die beste Staatsform. Es ist auf jeden Fall eine weltliche Geschichte, die wir da machen. Und es ist nicht so biblisch, wie wir damals denken. Und dann gibt es noch etwas, was da auffällt, wenn man den Vers liest. Sie stellen zwei auf. Und es wird nicht erwähnt, dass die irgend so etwas wie einen Wahlkampf veranstalten. Also dass beide zum Beispiel, also Kampf klingt jetzt schlimm, aber dass beide zum Beispiel sagen, okay, schaut, ich habe diese Weiterbildung gemacht, ich bin mit Jesus unterwegs gewesen, ich bin immer vorne gesessen in der Reihe, ich habe da vor allem umgesetzt und so weiter. Keiner von denen erklärt, warum dann er wählbar ist. Auch niemand anders. Es gibt auch kein Gerangel. Ich meine, einmal in 2000 Jahren Apostel werden, oder? Also, ich meine, dann ist das ist schon etwas, ob die da geschnallt haben, wie wichtig das Amt ist. Okay, ich weiß jetzt nicht, aber die machen keine Positions-, keine Ämter, keine Machtgerangel, nichts. Wir kennen sie anders. Westen, Amerika, Osten, Belarus. Was da Menschen für Zeug ablösen, nur damit sie in dieser Machtposition sein können. Das ist eigentlich doof. Aber wir Menschen sind so. Wir lassen den Machtgerangel ab. Und die lassen überhaupt keins ab. Und ich habe mich gefragt, geht das einfach so? Ich meine, das sind ja auch Menschen, oder? Die zwei da, der Josef und der Matthias. Wie jemand sein Amt versteht, merkst du vor allem bei der Nichtwahl. Also die Person, die nicht gewählt wird. Verschwinden die frustriert in der Höhle und sagen, okay, ihr habt mich nicht wählen, dann mache ich auch jetzt nichts mehr, dann gehe ich und überhaupt und so. Frustriert. Dann merkt man vor allem, was die Herzenshaltung ist. Offensichtlich haben die zwei, der Josef und der Matthias, das Amt oder die Aufgabe als Dienst verstanden. Also sie haben gar nicht darüber nachgedacht, dann hätte ich mehr Einfluss oder so, oder dann könnte ich mal ein bisschen vor dem Petrus auf die Bühne stehen oder so Zeug. Überhaupt nicht. Sondern die haben offensichtlich das Amt verstanden. Ein paar, die machen Kids-Treff, ein paar tönt predigen, ein paar tönt an der Bar Kaffee ausschenken und ein paar sind Apostel und ein paar sind Prediger und es ist eigentlich, kommt nicht darauf an, Gott, wo ist mein Platz? Relativ einfach. Und das Prinzip, die Haltung, glaube ich, ist wesentlich und die erkennen wir in der ersten Kirche, so grundhaltig, ich stand zur Verfügung. Und wenn ich nicht in das Amt hineingewählt wird oder geschoben wird von der Mehrheit, von den Leuten, okay, kein Problem, dann mache ich etwas anderes oder frage Gott, wo ist mein Platz? Und der Apostelplatz ist gleich viel wert wie andere Dienste. Im Reich Gottes gibt es keine Hierarchie, also im Sinn von einer Karriere, oder, wo man durchruf kann. Gibt es nicht. Jeder soll an seinem Platz treu den Dienst tun, den Gott dir und mir zugeordnet hat. Okay, jetzt aber kommen wir noch zum Entscheid. Also das sind die drei Aspekte, die wir so ein bisschen aus der ersten Kirche für uns ableiten. Jetzt kommen wir zum vierten. Und beschrieben wird jetzt, wie sie gewählt haben. Sie haben es losgeworfen. Also sie haben gelöselt. Sie lassen es los bezüglich dem Willen von Gott entscheiden. Jetzt können wir ja sagen, gell? Das ist clever. Wirklich clever. Es ist auch heute nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es Situationen gibt, wo man besser löselt. Weißt du warum? Dann ist los die Schuld. Das Los ist die Schuld. Nicht jemand von uns hat dich oder mich abgelehnt oder nicht gewählt, sondern das Los ist die Schuld. Das entlastet uns und das ist gar nicht das Dümmste, wenn man das macht. Nur, in dem Fall, und jetzt reden wir von Reich Gottes Prinzipien, in dem Fall ist es das letzte Mal gewesen, wo sie gelöselt haben. Zumindest wird es nachher nicht mehr erwähnt. Vorher, im Alten Testament, war das immer wieder der Fall, dass sie gelöselt haben. Also das vom Fliess, vom Richter 6, habe ich schon gesagt, oder Gideon, der da den Teppich rauslegt. Dann auch ein bisschen später, ein bisschen früher noch, 3. Mose 16, haben sie ausgelöselt, welcher Bock wird geopfert und welcher wird der Sünderbock und den schicken wir dann in die Wüste. Und da hat man immer wieder mal gelöselt. Das war ein gängiges Mittel, um den Willen von Gott zu erfragen. Beziehungsweise das Los hat dann entschieden und sie haben gesagt, Gott hat entschieden. Aber jetzt ist das letzte Mal. Ist lustig, oder? Kommt gar nicht mehr vor im Neuen Testament. Ein bisschen später in der Apostelgeschichte lesen wir jetzt Folgendes, wo es auch um eine Entscheidung gegangen ist, nämlich wo es um die Frage der Missionsreise gegangen ist. Wer soll von dieser Jerusalemer Gemeinde weltweit Reise machen und von Jesus erzählen? Folgendes lesen wir in der Apostelgeschichte 13. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, das heisst, wieder Achtung, sie sind zusammen gewesen. Christen haben sich zusammengetan und ich habe mich gefragt, was haben die dient, als sie dem Herrn dienten, was ist das gewesen? Ich nehme an, die haben so etwas Ähnliches wie wir gemacht, Gottesdienst gefeiert. Unsere Art von Gottesdienst ist nicht so super biblisch, oder? Das ist einfach eine Form. Und die haben auch irgendeine Form gehabt, wie sie wahrscheinlich gesungen haben oder gebetet haben und irgendeiner hat etwas von Jesus wieder erzählt und so. Ihre Form von Gottesdienst. Gottesdienst. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, wo eine besondere Zeit waren, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Also ehrlich, also im Himmel frage ich dem mal, könnt ihr mir mal erklären, was habt ihr gehört? Weil ich glaube, die haben nicht Wort, also akustisch etwas gehört. Aber das ist nicht so lang nach unserer Losgeschichte, hat das stattgefunden. Die waren zusammen gewesen. Und der Lukas schrieb nachher über die Gemeinschaft, der Heilige Geist sprach. Sie haben nicht mehr gelöselt, sondern sie waren zusammen gewesen und haben gefragt, Gott, was ist dran? Und dann haben sie gehört. Und dann hat der Geist Gottes geredet in Gemeinschaft. Ich habe nur These, in Gedanken, in Austausch mit, heute würde man sagen, Bibelwort. Damals aus dem Alten Testament natürlich, weil es neu hat es noch nicht gegeben. Und so hat sich da rausgeschält. Und am Schluss sagt der Lukas, es war Gottes Absicht gewesen, Gott hat geredet. Das heisst für uns, wir können schon wählen in gewisse Aufgaben. Da muss man auch vereinstechnisch, das ist okay. Aber vielleicht könnten wir uns über diese Lösli-Geschichte noch ein bisschen rausbewegen als Gemeinschaft und sagen, hey, könnten wir mehr von dem als Kirche aufnehmen, was in der ersten Kirche eigentlich normal war, da man zusammen war, Gottesdienst gefeiert hat, Moment gehabt vom Hören, vom Austauschen, hey, was ist dran? Und ohne, dass man um Job, Ämter oder Machtgerangel kann ganz offen und tabulos Sachen klären, wer wo wie könnte einen Dienst übernehmen. Gemeinsam hören, aufs Reden, aufs Flüstern vom Heiligen Geist. Das wäre doch cool. Es ist nicht abstimmen und die Mehrheit gewinnt. Immer wenn jemand gewinnt, gibt es Verlierer. Und ich glaube, wir sollten als Kirche uns mehr in dieser Richtung bewegen. Miteinander hören. Aufs Reden oder aufs Flüstern vom Geist Gottes. Und ich weiss schon, das ist schwierig. Das ist schwierig. Weil man ist immer unsicher. Man weiß nie so recht, wenn wir austauschen, wenn ich sage, ich habe den Eindruck, dass Gott in dieser Richtung etwas will sagen, weiß ich nie, ist das jetzt mehr von mir, ist das ein übertreibter Wunsch oder ist es wirklich Gott? Wo ist das Problem? Für Gott ist es kein Problem. Da ist immer ein Gemisch. Aber ich glaube, wenn der Herzenskenner kann reden und wir innerlich in den Herzen offen sind zu ihm, dann werden wir es auch rausgespüren, rausgehören, wie auch immer denn da passiert. Drei Sachen könnten wir uns noch merken. Die erste Kirche, die haben immer wieder Gemeinschaft gesucht. Nicht eine individualistische Jesus-Beziehung, sondern eine gemeinschaftliche Jesus-Beziehung ist im Vordergrund gestanden. Das Zweite, was wir mitnehmen könnten, Rollenämter spielen keine Rolle, könnte man so sagen. Sondern es ist immer wieder die Frage, was kann ich in der Gemeinschaft geben? Was ist mein Beitrag, damit sich Reich Gottes, lokale Kirche, wie auch immer, oder Hauskirche, die Form spielt gar nicht so eine Rolle, aber dass ich Reich Gottes ausbreiten kann. Und das Dritte, in der Gemeinschaft üben, auf Gottes Flüstern, auf die Stimme vom Geist Gottes zu hören. Stell dir vor, nicht nur für uns in der Kirche, sondern auch für dich persönlich. Wenn du Entscheidungen zu fällen hast, die vielleicht doch gröber sind und auch Folgen haben, wenn du Entscheidungen zu fällen hast, was für eine Entlastung wäre doch das, wenn wir in der Kleingruppe oder wenn ein paar zusammen sind, sagen, hey, ich muss die Entscheidung fällen. Können wir mal miteinander hören, was könnte Gott in dieser Situation sagen? Am Schluss kannst du nicht einfach auf Gott abschieben, sondern du musst wahrscheinlich eine Entscheidung fällen. Aber wenn wir Schwestern und Brüder um uns herum haben, die mit mir zusammen eine Entscheidung herbeiführt oder hilft, zu einer Entscheidung zu kommen, was für eine Entlastung ist da? So, und jetzt bin ich am Anfang. Ich muss niemand Angst haben, ich suche keine andere Stelle. Aber das Beispiel ist ja interessant, oder? Weil meistens, wenn es einen Pastorenwechsel gibt, ist entweder hocke ich schon zu lange auf dem Stuhl oder zu viele Leute in der Gemeinde finden mich nicht gut oder irgendwie es braucht jemand an einem anderen Ort. Da finde ich jetzt nicht so coole Gründe zum Wechseln. Viel besser wäre es doch, wir könnten periodisch fragen, Herr, du Herzenskenner, was hast du vor? Und dann können wir offen darüber reden. Nur wenn wir dann spüren aus der Gemeinschaft, Gasser, Finken klopfen. Wo ist das Problem? Aber die Art von Gemeinschaft, von Kirche, von miteinander unterwegs sein, in dieser Richtung gehen wir, gell? Und auch persönlich. Und dass uns das immer besser klingt und wir immer besser hören können und verstehen, wenn Gott redet, das wünsche ich dir und mir von Herzen.